Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflanzen und ihr Mikrokosmos, den wir im Rahmen des Forschungsverbunds TRR 356 Plant Microbe aufnehmen. Unsere Forschung beschäftigt sich mit dem faszinierenden Wechselspiel zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. Das sind Kleinstlebewesen, die für unser bloßes Auge unsichtbar sind und durch deren Interaktionen die Pflanze sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden kann. Mein Name ist Dagmar Hann, ich bin selbst Biologin und Teil dieses Forschungsverbunds. Heute zu Gast ist Mara Richter, Studentin des Masterprogramms Molecular and Cellular Biology am Biozentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hallo Mara, schön, dass du hier bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Mara, wenn du deinen Studiengang in drei Worten beschreiben würdest, welche wären das?
Praxisnah, individuell und forschungsorientiert.
Was gefällt dir davon am besten?
Forschungsorientiert, würde ich sagen. Mhm. Einfach diesen Einblick zu bekommen in den realen Alltag von Wissenschaftlern, ganz viel durch Praktikas, das finde ich irgendwie am besten an meinem Master.
Kann ich gut verstehen. Über welches Thema in der Biologie könntest du stundenlang reden, wenn man dich fragt?
Wahrscheinlich jetzt auch gegeben durch meine Mitarbeit im TRR, wahrscheinlich Pflanzen und wie sie mit anderen Lebewesen interagieren und dass diese Interaktionen oder Kommunikationen eigentlich viel feinfühliger und genauer sind, als ich es mir immer vorgestellt habe und auch viel feinfühliger, als es sich andere immer vorstellen.
Also das war eine Entdeckung, die du eigentlich gemacht hast während dem Studium, dass das so ist.
Total. Also auch alleine, dass Pflanzen viel interessanter sind, als man oft vielleicht denkt und dass sie nicht nur schön und grün sind, sondern dass viel mehr dahinter ist, das habe ich durch mein Studium lernen können.
Jetzt bleiben wir noch mal kurz beim Studium. Wenn du den Erstis, also den Erstsemesterstudenten, einen Biologiemythos nehmen könntest, welcher wäre das?
Wahrscheinlich, dass WissenschaftlerInnen niemals Fehler machen und dass sie einen ganz geraden Weg haben von Idee, Experiment, Ergebnis. Denn es ist eigentlich total oft so, dass vielleicht in einem Experiment kleine Fehler passieren und das ist auch total wichtig, dass sowas passiert oder dass Dinge passieren, die man nicht vorhersieht, weil man die Sachen dann ganz genau dokumentieren kann und dann eben im Nachgang sehen kann, was ist anders gelaufen, als ich es erwartet habe. Und genau diese Learnings, die man dann eben dadurch hat, die kann man dann mitnehmen und macht dadurch oft ganz tolle Entdeckungen.
Neue Fragen wirft es vielleicht auch auf, oder, in dem Prozess?
Genau, das wirft voll oft neue Fragen auf und vielleicht auch Ecken, in die man nie geguckt hätte. Ideen, die man so von sich aus vielleicht gar nicht so hatte, die dann eben aufgeworfen werden und an denen man dann super toll weiterarbeiten kann.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen rausgehört, was du machst. Also du studierst Biologie und zwar im Masterprogramm Molecular and Cellular Biology an der LMU München. Und nebenbei bist du sehr engagiert und arbeitest als studentische Hilfskraft in der Wissenschaftskommunikation. Warum hast du dich für ein Biologiestudium entschieden? Also was war dein Motivator?
Das war für mich, ehrlich gesagt, eine totale Bauchentscheidung. Das hat sich für mich einfach irgendwie richtig angefühlt, das zu tun. Ich war als Kind ganz oft mit meinem Opa im Wald und der hat mir ganz viele Pflanzen und Tiere erklärt. Und ich glaube, da ist einfach so ein gewisses Grundinteresse bestehen geblieben, auch wenn ich mir die Artnamen leider nicht alle merken konnte. Und dann in der Schule, als es dann so anfing mit Biologie in der Oberstufe und auch viel Genetik drankam, da habe ich das ehrlich gesagt einfach gar nicht verstanden. Und dadurch musste ich mich total viel damit auseinandersetzen. Mhm. Und das war einfach immer so ein Thema, das mich dann immer weitergehend interessiert hat, wahrscheinlich weil ich mich damit beschäftigen musste. Und als es dann nach dem Abi hieß, was mache ich jetzt, da wollte ich einfach irgendwie offene Fragen klären und deswegen habe ich mich für Biologie entschieden und ich habe es nie bereut.
Super. Jetzt bist du aber nicht nur Biologin sozusagen vom Herzen her, sondern eben du interessierst dich schon auch sehr für Wissenschaftskommunikation. Wann kam dieses Interesse dazu und was war vielleicht der Auslöser?
Also im Bachelor ist mir schon auch aufgefallen, dass Wissenschaftler sehr viel kommunizieren, aber gar nicht so viel mit der Außenwelt oder dass es viele Wissenschaftler gar nicht so wirklich kennen oder gar nicht so wirklich verstehen, wie es funktioniert, wenn man dann auch mit anderen kommunizieren soll. Und da gab es bei uns im Bachelor dann ein Angebot, wo es quasi auch um Wissenschaftskommunikation ging. Also es war ein Journal Club, gekoppelt mit der Bitte, dass wir quasi ein echtes Projekt machen sollen, ein wissenschaftskommunikatorisches Projekt. Und da habe ich dann mit Kommilitoninnen ein Brettspiel entworfen, das über Bienensterben ging oder das Kindern näher bringen sollte, warum Bienen eigentlich so wichtig sind. Und das war für mich das erste Mal die Gelegenheit, mich damit auseinanderzusetzen, wie verpacke ich denn eigentlich komplexe biologische Inhalte so, dass es Kinder verstehen. Und das war total interessant und das hat mich irgendwie total gecatcht und da wusste ich irgendwie, ich möchte mehr in die Richtung machen und ich möchte irgendwie anderen Menschen mehr von dem erzählen, was ich eigentlich den ganzen Tag so mache.
Wie würdest du jetzt Wissenschaftskommunikation für dich definieren? Was macht die aus?
Wissenschaftskommunikation ist für mich die Verwendung von verschiedenen Formaten, sei es jetzt ein Podcast oder ein Buch oder ein Vortrag oder eine Ausstellung, die dazu dient, komplexe wissenschaftliche Inhalte oder Ergebnisse so zugänglich zu machen, dass sie jeder verstehen kann. Ja. Also man muss sich am Anfang eine Zielgruppe denken, weil es ist natürlich auch total individuell. Spreche ich jetzt Kinder an, wie in meinem Bienenspiel, oder gehe ich auf Erwachsene? Möchte ich alle ansprechen? Und dann muss ich mir eben Mittel und Wege suchen, die Dinge, die ich mache oder die WissenschaftlerInnen tun, so auszudrücken, dass sie alle verstehen können und dass jeder davon irgendwie einen Mehrwert mitnehmen kann.
Inwieweit lernt man denn im Biologiestudium, Wissenschaft gut an unterschiedliche Zielgruppen zu kommunizieren? Geschieht es eher nebenbei oder lernt es jeder? Wie funktioniert das?
Also es gibt verschiedene Angebote. Also in meinem Bachelor war das so, dass es das gab, dass es Kurse gab, wo man quasi Einführung in Wissenschaftskommunikation bekommen hat, welche grundlegenden Sachen sind wichtig, wenn man Wissenschaft kommunizieren will. Aber diese Angebote waren immer freiwillig. Das heißt, man muss schon mal sich grundlegend dafür interessieren, Wissenschaft kommunizieren zu wollen, dass man überhaupt diese Kurse dann belegt. Es ist aber schon so, dass man, glaube ich, auch durch die Arbeit in Arbeitsgruppen, durch Praktika sehr viel mitbekommt von eben den Leuten in der Arbeitsgruppe. Und die kommunizieren ja Wissenschaft eigentlich auch immer auf verschiedene Art und Weisen. Und ich glaube, da lernt man auch sehr viel damit.
Und denkst du, das Interesse unter den Studierenden ist generell auch groß für dieses Thema? Oder würdest du sagen, die meisten sind eigentlich erstmal sehr fokussiert aufs wissenschaftliche Arbeiten an sich?
Ich glaube, das ist total individuell. Ich glaube, viele haben da ein gewisses Grundinteresse dafür, weil es ein Thema ist, das viel größer wird in den letzten Jahren, weil es viel mehr Angebote gibt, Wissenschaft zu kommunizieren. Ich denke aber auch, dass es viele gibt, die einfach primär erstmal forschen wollen.
Verstehe. Also was würdest du sagen? Warum sollten sich Studierende überhaupt für Wissenschaftskommunikation interessieren?
Ich glaube, jeder Forschende hat so eine gewisse Grundverantwortung, das, was er eigentlich den ganzen Tag macht, der Allgemeinheit irgendwo auch mitzuteilen. Also jeder Forschende oder jede Forschung hat ja irgendeinen Mehrwert für die Gesellschaft und irgendeinen Vorteil, wenn es natürlich die passenden Ergebnisse gibt, dass jeder davon profitieren kann. Und dann finde ich es wichtig, Menschen auch mitzuteilen, was sind denn diese Vorteile? Warum forschen wir denn daran? Warum ist es denn eigentlich so interessant? Und ich glaube, da sollte jeder Wissenschaftler sich überlegen, wie kann ich das denn am besten eigentlich mitteilen?
Hier an der LMU machen wir ja vor allen Dingen Grundlagenforschung. Die ist ja nicht angewandt. Also es entsteht ja nicht der direkte Anwendungsvorteil für die Gesellschaft. Vielleicht kannst du noch mal näher erklären, warum es trotzdem wichtig ist.
Grundlagenforschung ist ja, wie man schon sagt, eine Grundlage, auf die andere Forscher natürlich aufbauen können. Und also Wissenschaft ist ja nichts, was ich alleine in meinem Labor mache. Ja. Und dann bin ich für 40 Jahre in meinem Labor und dann gehe ich in Rente. Sondern ich mache Sachen, die dann für andere vielleicht wieder wichtig sind, worauf andere aufbauen können, die dann das, was ich erforscht habe, anwenden können auf Sachen, die dann wieder für die Allgemeinheit wichtig sein können.
Also selbst wenn man den unmittelbaren Nutzen nicht sieht, ist er implizit da, weil andere darauf aufbauen können und daraus eben Neues entsteht. Vielleicht kannst du uns auch zwei Beispiele nennen, die du kennst, in denen Wissenschaftskommunikation in deinen Augen sehr gut gelungen ist.
Also als allererstes gibt es eine deutsche Chemikerin, die heißt Mai Tai Nguyen Kim. Die macht schon sehr, sehr lange Wissenschaftskommunikation in ganz vielen verschiedenen Formaten. Also ich glaube, sie hat einen Podcast, sie ist Autorin, schreibt auch Kinderbücher und macht YouTube-Videos und ordnet da auch total oft Sachen ein, die vielleicht popkulturell im Moment wichtig sind, wo man aber vielleicht nicht alle Fakten hat. Und da bezieht sie auch oft Studien damit ein und erklärt das dann wissenschaftlich und das finde ich super. Das andere Beispiel ist auch ein Podcast, der heißt Ologies. Der ist auf Englisch aber. Und da lädt sich der Host immer wieder Experten auf verschiedenen Gebieten ein und fragt die einfach mal komplett aus über ihr Gebiet. Zum Beispiel hat sie einen Mikrobiologen eingeladen, der dann über Darmgesundheit geredet hat. Und was ich da auch total faszinierend finde, ist, dass es zu jeder Folge immer noch eine Kinderfolge gibt. Die ist dann leicht gekürzt und vielleicht ein bisschen mit einfacherer Sprache noch. Und dadurch hat man auch direkt wieder eine viel größere Zielgruppe, die angesprochen wird. Und das finde ich auch total interessant.
Das ist wirklich eine tolle Idee, das dann so ein Dual Use quasi zu machen. Die beiden Podcasts werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören.
Jetzt bist du ja selber auch schon Wissenschaftskommunikatorin und hast an einer Ausstellung von uns mitgewirkt. Die Ausstellung hieß Tief verwurzelt und hat im Botanischen Garten München-Nymphenburg stattgefunden. Jetzt klingt ja dieser Name, den wir der Ausstellung gegeben haben, sehr metaphorisch. Vielleicht kannst du uns erklären, was sich hinter diesem Namen verbirgt.
Hinter diesem Namen verbirgt sich eine Ausstellung, die das Thema der abuskulären Mykorrhiza-Symbiose behandelt. Und die abuskuläre Mykorrhiza-Symbiose ist eine Symbiose zwischen Pflanzen, 80% aller Landpflanzen ungefähr, und Pilzen, abuskulären Mykorrhiza-Pilze. Abuskuläre Mykorrhiza-Pilze, das ist ein sehr sperriger Begriff, finde ich. Das steht für bäumchenartige Pilzwurzel. Und es ist eigentlich auch genau das, was passiert. Die Pflanze erlaubt dem Pilz, in die Wurzelzellen vorzudringen. Mhm. Und das genau macht dann auch der Pilz. Und in den Zellen der Wurzel findet dann ein Stoffaustausch statt. Der Pilz hilft der Pflanze, Phosphate aus dem Boden aufzunehmen. Und im Gegenzug bekommt dann der Pilz von der Pflanze Photosyntheseprodukte wie Zucker und Lipide.
Und bäumchenartig deswegen, weil der Pilz eben in der Zelle diese bäumchenartige Struktur ausbildet, um die Oberfläche für diesen Stoffaustausch zu vergrößern?
Genau, und das sieht dann auch, wenn man sich das unter dem Mikroskop anschaut, sieht man auch total schön, dass das wirklich aussieht wie ein kleines Bäumchen. Und unser Ziel in der Ausstellung war eben, diese Symbiose oder vor allem den Nutzen, den diese Symbiose vielleicht in der Landwirtschaft haben kann, darzustellen. Und da haben wir uns als Pflanze den Mais ausgesucht, weil der Mais eine total wichtige Kulturpflanze für Deutschland eben auch ist. Und man daran ganz gut sehen kann, welchen Einfluss eben so eine Symbiose haben kann. Denn wenn diese Symbiose stattfindet im Boden, dann hat das direkte positive Auswirkungen auf die Pflanze. Die Pflanze wird zum Beispiel größer, Blätter werden länger und grüner, weil man mehr Chlorophyll hat. Und wenn man eben dann das mit einer Pflanze vergleicht, die diese Symbiose nicht hat und dann aber auch noch auf nährstoffarmem Boden lebt, dann sieht man da direkte Auswirkungen. Und das war eben auch eines der zentralen Elemente dieser Ausstellung. Wir bringen diese Symbiose näher, wir erklären, was ist denn eigentlich Symbiose, warum ist es eigentlich so toll, dass es das gibt und welche Auswirkungen kann das denn auf die Landwirtschaft haben und vor allem darauf, wenn man bedenkt, dass wir sehr viel düngen in der Landwirtschaft und dass das vielleicht eine Methode sein könnte, mit der wir diese Düngung reduzieren könnten.
Und was genau war jetzt dein Beitrag zur Ausstellung?
Ich habe ja gerade schon erzählt, dass in der Ausstellung wir ein echtes Maisbeet mitten im Raum hatten.
Ja.
Und das funktioniert natürlich nicht ohne Vorversuch. Da musste man im Voraus einfach mal checken, wie wachsen denn diese Maispflanzen? Können wir das denn überhaupt gut vergleichen, wenn sie eben diese Symbiose eingehen oder nicht eingehen? Und da habe ich dann auch einen Vorversuch begleitet, der auch im Botanischen Garten stattfand, wo wir Maispflanzen haben wachsen lassen, manche eben mit Symbiose, manche ohne. Und das eben so über, ich glaube, 6 oder 7 Wochen. Und da habe ich dann eben auch Daten erhoben, habe gecheckt, wie lang sind die, wie grün sind die, habe die auch fotografiert, habe die Unterschiede hervorgehoben und daraus dann eben auch statistische Tests gemacht, damit wir auch sagen können, es gibt wirklich einen statistisch signifikanten Unterschied in der Größe der Pflanzen, wenn sie diese Symbiose eingehen oder eben nicht.
Und da hast du dann auch das später noch im Labor untersucht, ob die wirklich diese Mykorrhizapilze in den Wurzeln haben? Und erzähl vielleicht noch ein bisschen darüber, was du da genau noch gemacht hast, um zu kommunizieren, wie dieser Versuch sich auswirkt.
Genau, also wir haben dann eine meiner Probe-Maispflänzchen habe ich dann mit ins Labor genommen. Wir haben dann die Mykorrhiza-Pilze angefärbt mit Tinte und es dann unter dem Mikroskop sichtbar gemacht. Und natürlich haben wir schöne Bilder bekommen von unseren Pilzen, aber wir haben diesen ganzen Prozess auch gefilmt als Video, um dann eben in der Ausstellung zeigen zu können, wie funktioniert das eigentlich, weil das ist gar nicht so schwer und man kann es sehr gut auf Video festhalten und dadurch konnten die Besucher dann auch sehen, wie läuft eigentlich so ein Laboralltag ab, wie sieht das aus, welche Chemikalien benutzt man da eigentlich und ich denke, das war auch total interessant. Was ich dann auch noch gemacht habe, ist eine Animation quasi dieser Infektion, wenn diese Pilzhyphen, nennt man die, in die Pflanzenwurzel eindringen und in die Zellen eindringen, einfach um da nochmal zu verdeutlichen, dass dieser abstrakte Prozess oder dieser mikroskopisch kleine Prozess, den wir ja sonst sehr schwer sichtbar machen können als Video oder so dynamisch, wie er eben ist, dass der Prozess wirklich stattfindet und wie genau er stattfindet. Und dann gab es eben auch noch, auch rund ums Maisbeet oder auch generell, noch ganz viele Infotafeln, um einfach zu erklären, was machen wir da, was sehen wir da, warum ist das wichtig, was wir eigentlich tun und wieso sieht das so aus, wie es aussieht.
Und das hat dir großen Spaß gemacht?
Das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, ja.
Wie habt ihr es in der Ausstellung geschafft, komplexe biologische Inhalte verständlich zu machen für ein breites Publikum?
Ja, es ist total wichtig, dass man eben Sachen vereinfacht und trotzdem aber immer biologisch korrekt bleibt. Und das ist so eine Brücke, die man schlagen muss zwischen diesen zwei Aspekten, die man über verschiedene Sachen erreichen kann. Also es ist zum einen sehr wichtig, dass man einfache Sprache benutzt, dass man nicht super komplexe Fachbegriffe benutzt, wenn sie eigentlich gar nicht so nötig wären im Moment. Ja. Nur damit man irgendwie schlau wirkt oder damit es wissenschaftlich korrekter wirkt, wenn es auch einfach einen einfachen deutschen Begriff gäbe. Dann ist es so, dass man sich immer über die Zielgruppe Gedanken machen muss, die man denn eigentlich erreichen möchte. Jetzt zum Beispiel mit dieser Ausstellung. Da wollen wir ja nicht nur Kinder erreichen, sondern wir haben auch noch die Ebene von uninformierten Erwachsenen, von Erwachsenen mit Vorkenntnissen und eben auch von Forschenden, vielleicht aus demselben Bereich, vielleicht aber auch aus anderen Bereichen. Mhm. Und man muss dann quasi immer Ebenen schaffen, die jede dieser Zielgruppen verstehen kann. Und da haben wir einfach auch verschiedene Formate genutzt, um alle irgendwie abzuholen. Mhm. Also wir haben Bilder, es gab auch für Kinder eine Ecke, wo man was ausmalen konnte. Es gibt Grafiken, die dann aber auch beschriftet sind und dann eben auch Text und auch immer das Angebot zu weiterführenden Materialien.
Mhm. Wir hatten da zum Beispiel ja auch einen Podcast integriert und eben deine Videos. Ja, auch eine Station, wo die selber experimentieren konnten, die Besucher. Also das sind alles verschiedene Ebenen, die wir dann auch noch anbieten und integrieren neben den Grafiken. Was war jetzt für dich schwieriger, die Inhalte korrekt zu behalten bei der Vereinfachung oder generell diesen Transfer zu schaffen, dass sie verständlicher werden?
Für mich war es schwieriger, persönlich korrekt zu bleiben wissenschaftlich, weil ich ja auch kein Experte auf dem Gebiet bin. Mhm. Das heißt, es ist oft so, dass ich dann beispielsweise Dinge gezeichnet habe und dann musste ich aber viel wieder ändern, weil ich einen Zellkern nicht richtig hatte oder so. Was natürlich Forschenden sofort auffällt, wahrscheinlich der breiten Masse nicht so sehr, aber es ist trotzdem wichtig, dass es dann eben korrekt bleibt und das ist, glaube ich, es war für mich die größere Herausforderung.
Das heißt, du hast dann auch noch viel Biologie nebenbei gelernt.
Ich habe sehr viel Biologie gelernt, vor allem eben über Pflanzen und die Interaktion mit Mikroorganismen. Das ist ein Thema, das schon viel vorkommt bei uns im Studium, wenn man sich dafür interessiert und die passenden Kurse wählt. Aber so im Detail, wie ich es hier gelernt habe, das wusste ich davor noch nicht.
Jetzt nehme ich daraus mit, dass du zum einen viel gelernt hast für die Biologie, zum anderen viel gelernt hast, wie man kommuniziert und wie man sich Gedanken macht über die Zielgruppen und die Ebenen. Was mich aber auch interessiert, ist, inwieweit die Arbeit jetzt an der Ausstellung deine Sicht auf Biologie im Allgemeinen verändert hat.
Ich glaube, das waren auch zwei Aspekte, die verändert worden sind bei mir. Zum einen eben dieses grundlegende Interesse für Pflanzen und Mikroorganismen, das ich davor schon hatte und das da war, aber das jetzt viel ausgeprägter ist, weil man einfach so detailliert in ein Thema eingestiegen ist und das auch so gut verarbeiten konnte, dass da einfach noch ein Rieseninteresse da ist von meiner Seite aus und ich sehr viel mehr darüber wissen möchte. Mhm. Auf der anderen Seite eben auch die wissenschaftskommunikatorische Ebene. Es war für mich immer interessant, das in der Theorie zu lesen, welche Mechanismen gibt es, welche Formate sind wann sinnvoll, aber es nochmal in der Praxis wirklich zu machen und dann natürlich das Beste, die Ausstellung dann zu sehen und die auch seiner Familie zu sagen, seinen Freunden zu zeigen und dann wirklich auch dieses Ergebnis zu sehen und zu merken, dass die Wissenschaftskommunikation funktioniert hat und dass meine Freunde dann mit mehr Wissen rausgegangen sind, das war für mich auch richtig schön zu sehen.
Und jetzt zu diesem Interesse für Pflanzen, das da nochmal verstärkt worden ist oder Pflanzen-Mikroben-Wechselspiele. Du bist ja jetzt im dritten Semester. Wie ist es in der Zukunftsperspektive? Möchtest du in diesem Bereich weiter forschen? Möchtest du deine Masterarbeit in dem Bereich machen oder bist du noch unentschieden?
Ich denke, ich habe mich entschieden für die Pflanzen. Das war in meinem Master auch immer so eine Entscheidung, die ich mir offen gehalten habe. Ich habe ja die Möglichkeit, dadurch, dass es so individuell ist, zu sagen, ich mache jetzt mal was mit Pflanzen und dann auch mal was mit Tieren und ich möchte auf jeden Fall bei Pflanzen bleiben. Das, glaube ich, war auch so ein großes Learning aus dem Praktikum, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass ich finde das super interessant und da ist so viel, woran man noch forschen kann. Und da ist da steht, glaube ich, noch eine ganze Welt offen. Und vor allem eben diese Pflanzen-Mikroben-Interaktionen sind ja auch so wahnsinnig vielfältig und hängen auch von so vielen Faktoren ab und sind so viel feiner, als ich immer dachte, dass sie sind, dass mich das auf jeden Fall sehr glücklich machen würde, da auch im Master oder dann auch in dem Bereich zu promovieren.
Mhm. Also eine Zukunftsoption für
dich. Auf jeden Fall.
Sehr schön, da haben wir schon gleich Nachwuchs für unseren Bereich gewonnen.
Genau.
Wenn du jetzt an die Wissenschaftskommunikation in der Biologie denkst, was denkst du, sind die größten Herausforderungen in diesem Bereich?
Ich glaube, die größte Herausforderung, die es aktuell gibt, ist auch unser größtes Blessing eigentlich, nämlich, dass wir so viele verschiedene Kanäle haben, in denen wir Wissenschaft kommunizieren können. Vor allem durch Social Media gibt es natürlich wahnsinnig vielfältige Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln. Und dadurch ist es, glaube ich, aber auch schwerer gehört zu werden, weil das natürlich sehr viele machen und weil der Anteil an Menschen, die vielleicht nicht so super korrekt informiert sind und trotzdem ihr Wissen über Social Media verbreiten, sehr hoch ist. Mhm. Und da sich Gehör zu verschaffen für wirklich fundierte Formate, die richtige Tatsachen vermitteln, das ist, glaube ich, ziemlich schwierig momentan. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, sich da Mittel und Wege zu überlegen, trotzdem gehört zu werden.
Bist du aktiv in Social Media oder bist du nur Konsument?
Ich bin nur Konsument.
Ja, das ist, glaube ich, oft ein Problem, dass Wissenschaftler oft gar nicht so Social Media affin sind, jetzt was das selber Kreieren zumindest betrifft.
Ich glaube, das ist auch total schwierig, da mal so einen Anfang zu finden, ja, weil man, glaube ich, auch oft gar nicht weiß, was zeige ich denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt meinen Alltag auf Social Media zeigen würde. Das ist ja eigentlich total normal und vielleicht für den Wissenschaftler nicht langweilig, aber so ein Alltag ja auch nicht unbedingt zeigenswert. Und ich glaube, das sollten aber viel mehr Leute einfach mal machen.
Ja, ja, gut, vielleicht bringt das ja die Zukunft.
Genau.
Gibt es jetzt für dich Wissenschaftlerinnen oder KommunikatorInnen, die dich in diesem Bereich inspiriert haben?
Also, wen ich total faszinierend finde, ist zum Beispiel Harald Lesch.
Ja.
Weil der auch sehr medienpräsent ist, aber trotzdem irgendwie für mich total fundiert wirkt in dem, was er tut. Und für mich, also ich fand Physik, der ist Physiker, nicht immer super interessant, aber das, was er macht, finde ich irgendwie super und super interessant und hat mich auch ein bisschen so in diese Welt der Astrophysik mit reingebracht. Und trotzdem erzählt er, glaube ich, die Sachen, die er erzählen will, auf eine sehr lockere Weise, was, finde ich, ein guter Einstieg ist.
Was mich unbedingt noch interessiert ist, welche biologischen Fragen oder Fachbereichen dich jetzt neben den Pflanzen-Mikroben-Interaktionen und der Wissenschaftskommunikation noch interessieren?
Meine große, große Leidenschaft ist, glaube ich, die Genetik. Ich finde es immer noch faszinierend und auch immer noch nicht so 100% greifbar, dass unser ganzes Leben aus eigentlich 4 Basenpaaren in der DNA besteht und dass diese Basenpaare eigentlich über alles entscheiden und dass eigentlich auch ein Mensch gar nicht so viele Gene hat, wie man vielleicht denkt. Also ein Mensch hat 25.000 Gene und sogar der Mais hat 32.000 Gene und dass aber trotzdem so verschiedene, aber so komplexe Lebewesen daraus entstehen können, das ist einfach ein Weg, der mich sehr fasziniert, dieser Weg von dieser DNA, die ich habe, dann bis zum Protein hin und wie konserviert dann diese Proteine auch zwischen verschiedenen Lebewesen sein können. Also dass es verschiedene Proteine in sehr ähnlicher Form im Mais gibt, im Menschen, aber auch in Bakterien, das ist für mich ein Thema, über das könnte ich stundenlang reden und das finde ich immer noch sehr faszinierend.
Also die Faszination liegt darin, wie der Weg von der Information zur Funktion irgendwie ist und dass eigentlich die Information so einfach scheint und trotzdem so komplexe Funktionen rauskommen, die dann zum Teil auch noch so wahnsinnig konserviert sind zwischen den Lebewesen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, genau. Und dass diese Information ja eigentlich auch so einfach geschrieben ist. Also diese bloßen Basen sind ja gar nicht so kompliziert. Aber das, was danach passiert, wenn es darum geht, diese Gene zu regulieren und zu exprimieren, das ist ja der Part, der dann wirklich nochmal kompliziert wird.
Mhm. Genau, in der Übersetzung ist dann liegt die Komplexität und dadurch wird so eine große Vielfalt geschaffen quasi.
Genau.
Jetzt gehen wir nochmal zurück an die Zeit nach deinem Master. Wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen, was du dir vorstellen könntest. Du möchtest auf jeden Fall promovieren und der Wissenschaft treu bleiben?
Ja, also momentan, gut, Pläne ändern sich ja auch immer, aber es wäre momentan schon mein großer Traum, zu promovieren und danach auch in der Forschung zu bleiben. Ja. Ich würde auch gerne der Wissenschaftskommunikation treu bleiben auf die eine oder andere Weise, weil ich glaube, dass das was ist, was ich in meinem beruflichen Alltag sehr gut vereinbaren können würde oder auch möchte. Mhm. Ja.
Ja, das solltest du auch auf jeden Fall, denn zur Ausstellung hast du wirklich einen großartigen Beitrag geleistet und ja, viele von den Formaten, die werden auch in Zukunft von uns noch Anwendung finden, die du da geschaffen hast. Also das war eine großartige Arbeit, die du da geleistet hast. Wir sind leider jetzt auch schon am Ende vom Podcast, aber bevor wir uns trennen, würde ich gerne noch ein paar Entweder-Oder-Fragen an dich stellen und ich bitte um eine kurze und spontane Antwort dazu. Meine erste Frage ist: Natur beobachten oder Forschungsdaten analysieren?
Natur beobachten.
Laborpanne oder Aha-Moment? Was bleibt länger im Kopf?
Die Laborpanne.
Lieber Ausstellungstext oder Social-Media-Posts?
Ausstellungstext.
Botanischer Garten oder Naturdokumentation?
Botanischer Garten.
Und nach der letzten Stunde Podcast hören oder Podcast aufnehmen?
Podcast aufnehmen, es hat Spaß gemacht.
Das freut mich sehr, Mara. Es war toll, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Zeit und das schöne Interview mit dir. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt ganz viel wiedersehen für unsere neue Ausstellung.
Ich mich auch. Dankeschön.
Wenn ihr noch mehr zum Thema dieser Episode wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Shownotes. In der nächsten Folge freue ich mich auf das Gespräch mit Professor Dr. Annika Guse, Professorin für aquatische Ökologie am Biozentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder bei Pflanzen und ihr Mikrokosmos reinhört.